Göttliche Emotionen. Das ist, wie wir schon gehört haben, die Überschrift, die Erwin, Janssen und ich für unsere diesjährige Predigtreihe im Mai ausgesucht haben. Nun ist es ja etwas vermessen, überhaupt über die Emotionen Gottes zu sprechen. Denn wer will das schon wissen oder sogar sagen können, dass er weiß, wie und welche Emotionen Gott lebt und hat. Wir könnten argumentieren, dass wir laut dem Schöpfungsbericht nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und da wir ja Emotionen haben, muss wohl Gott auch welche besitzen. Das klingt schlüssig, aber man könnte uns auch unterstellen, dass wir nur unsere eigenen Emotionen auf Gott projizieren. Das ist sicherlich auch nicht ganz falsch. Denn wir können uns dieses Thema nur aus unserer menschlichen Sicht und Denken nähern. Dennoch, wenn wir überlegen, wie wir Gottes Reden, Gottes Nähe, Gottes Wirken in unserem Leben erfahren, dann müssen wir doch feststellen, dass es nur über die Schöpfer eingegebenen Emotionen sind, die uns offenbaren, wie Gott in uns gegenwärtig ist. Wenn wir davon sprechen, dass wir Gottes Gegenwart oder den Heiligen Geist in unserer Mitte spüren und gespürt haben, dann doch nur über unsere Emotionen. Oder? Manchmal stellt man sich ein Bein. So ging es mir mindestens, als ich mich diesem Thema näherte. Worauf habe ich mich da eingelassen, habe ich mich gefragt. Als Erwin und ich über dieses Thema miteinander nachdachten und die Themen dann auch artikulierten, wählten wir die schon genannten folgenden vier Emotionen aus, die wir als göttliche Emotionen vermuten. Wut, Liebe, Trauer, Freude. Erst im Nachhinein stellten wir fest, dass es fast wie gegenüberstehende Emotionspaare sind, die wir ausgesucht haben. Wut und Liebe, Trauer und Freude. Jedoch ist es von uns nicht so gedacht, dass eine Predigt in der Reihe auf die andere aufbaut. Jede Predigt steht eigentlich für sich. Wegen meiner kurzfristig geplanten Kanada-Reise Ende Mai bis Pfingsten wird sogar die Reihenfolge in Kochendorf und in McMühl, wo wir diese Reihen beide halten miteinander, ein bisschen eine andere Reihenfolge haben. Vorigen Sonntag begann ich in Kochendorf schon mit Freude und Erwin hier mit Wut. Heute folgt eben die Liebe. Die Liebe ist vielleicht der abgedroschenste Begriff unserer heutigen Gesellschaft. Es wird in Liedern besungen, es wird in Kinofilmen dargestellt, es wird von Kanzeln immer wieder gepredigt und kaum ein Lied, was wir heute Morgen gesungen haben, hat nicht über die Liebe uns etwas zu sagen gehabt. Wenn Johannes im ersten Brief des Johannes, Kapitel 4, Vers 16, schlicht behauptet, Gott ist Liebe, dann beschreibt er den grundsätzlichsten Wesenszug Gottes, den er erfassen konnte. Nur im ersten Johannesbrief finden wir diese Worte so kurz und schlicht, so klar und eindeutig in der Bibel ausgesprochen. Vermutlich ist es auch der wichtigste Satz im Neuen Testament, wenn nicht gar in der ganzen Bibel. Gott ist Liebe. In diesen drei Worten ist die Botschaft der ganzen Bibel komprimiert weitergegeben, so meine ich. Liebe ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, nicht nur eine göttliche Emotion. Liebe ist Gottes Wesen. Gott hat nicht nur Liebe, Gott schenkt nicht nur Liebe, Gott übt nicht nur Liebe, sondern Gott ist Liebe. Liebe geschieht nicht im luftleeren Raum, sondern immer nur in Beziehung, in Gemeinschaft, indem sie sich verschenkt. Wenn Paulus uns in Römer 8 verheißt, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann, dann bestätigt er, dass die Liebe das Fundament, ja, das Wesen unserer Beziehung zu Gott ausmacht. Natürlich ist die Liebe Gottes mehr als eine Emotion. Aber dort, wo sie uns berührt, werden wir sie emotional erfassen. Wo ich mich von Gott geliebt empfinde, da werde ich das auch tief in meiner Person emotional spüren. Johannes spricht ja sogar seine Gemeinde so an. Geliebte, sagt er. Damit unterstreicht er aber nur, dass die Liebe zuallererst von Gott zu uns kommt, von Gott ausgeht und uns erreicht. Also hat Gott die Welt geliebt. Erst dieses von Gott geliebt werden befähigt uns dann auch, Liebende zu werden. Vor knapp 1000 Jahren soll Friedrich II. Ein grausames Experiment durchgeführt haben. Er wollte eine Gruppe von Säuglingen völlig ohne Zuwendung erziehen lassen und herauszufinden, welche Sprache sie sich aneignen würden. Die Säuglinge sind alle gestorben, früh gestorben. Das kühle Fazit, das er festgehalten hat, lautet: Sie vermochten nicht zu leben, ohne das Händepatschen und das fröhliche Gesichterschneiden und die Koseworte ihrer Armen. Unabhängig davon, wie historisch genau diese Überlieferung ist, weiß sie doch in eine Richtung. Der Mensch braucht Liebe, der Mensch braucht Liebe, um zu leben. Das ist eine unbestreitbare Tatsache. Du und ich wissen auch beide, dass das nicht nur für kleine Kinder gilt. Jeder von uns sehnt sich danach, geliebt zu werden und auch zu lieben. Die Studenten von Karl Barth, ein berühmter Schweizer Theologe, haben ihren Professor die Frage gestellt, was der erhabenste Gedanke sei, den er je gehabt habe. Als Karl Barth diese Frage gestellt wurde, dachte er eine Weile nach. Seine Studenten warteten gespannt auf die intellektuelle Antwort, die ihr hochgeschätzter Professor nun von sich geben würde. Nach kurzem Überlegen antwortete Karl Barth schlicht: Der erhabenste Gedanke, den ich je gehabt habe, ist die einfache Wahrheit. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Sicherlich kennen viele von euch dieses Lied. Ihr habt es in der Kindheit vielleicht schon gelernt wie ich und haben es öfters im Leben gesungen. Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Für mich persönlich ist das Buch Die Hütte, ein Wochenende mit Gott von Paul William Young, noch immer eines der wichtigsten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Natürlich ist es ein Roman. Aber die Art und Weise, wie Paul Young Gottes Beziehung zu Mackenzie in seinem Buch entfaltet, um auf seine Lebensfragen einzugehen, unterstreicht, dass Gott Liebe ist. Das hat mich selber sehr berührt. Ich glaube, der wichtigste Satz in diesem Roman ist der wiederholte und wiederkehrende Satz, den Gott ausspricht: mal als Papa, mal als Jesus, mal als Geist. Und der Satz lautet: Ich habe dich ganz besonders lieb. Bis man am Schluss des Buches ankommt, weiß auch jeder Leser und jede Leserin, dass auch er und sie damit gemeint ist. Für mich persönlich hat der Autor Paul Young mit diesem Satz sinngemäß wiedergegeben, was die Bibel uns sagt, nämlich, dass Gott uns zuerst einfach liebt. Diese Wahrheit wird auch von Jesus selber unterstrichen in einem Gleichnis, was vermutlich sein Lieblingsgleichnis war oder seine Lieblingsgeschichte. In vielen Übersetzungen trägt dieses Gleichnis die Überschrift „Das Gleichnis vom verlorenen Sohn“. Als ich in den letzten Monaten im Krankenzustand das Buch von Kenneth E. Bailey las mit dem Titel „Der ganz andere Vater“, ein Buch, in dem er diese Geschichte vom verlorenen Sohn aus der Perspektive des Nahen Ostens beleuchtet, da öffnete er meine Augen für eine Wahrheit, die ich bis dahin noch nicht darin entdeckt hatte. Kenneth Bailey gibt dieses Gleichnis die Überschrift „Der ganz andere Vater“, weil er glaubt, wir haben da in der 2000-jährigen Auslegungsgeschichte etwas ganz Elementares übersehen. Trotz seiner Bekanntheit möchte ich diese Erzählung Jesu uns heute doch vorlesen. Vielleicht macht ihr ja schon beim Hören die Entdeckung, auf die Bailey mich hingewiesen hat. Ich lese aus Lukas Kapitel 15, die Verse 11 bis 32. Und er sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land, und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einem Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an, und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße, und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Und der Vater sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du sollst aber fröhlich und guten Mutes sein, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wieder gefunden. Ich bin bisher beim Lesen und auch beim Predigen über dieses Gleichnis auf die zwei Söhne fokussiert gewesen. Die Brüder sind ja so unterschiedlich und doch stellen sie uns vor der Frage, welche von ihnen wir näher stehen. Sie stellen uns vor der Frage, wie wir unsere Beziehung zu Gott leben. Für mich war auch der Vater in diesem Gleichnis schon immer eine Beschreibung von dem, wie Gott ist und wie Gott auf uns zukommt, nämlich als liebender Vater. Doch die Bedeutung eines kleinen Satzes in diesem Gleichnis, worauf Kenneth Bailey mich aufmerksam machte, gibt dem Wesen dieses Vaters eine ganz neue Tiefe. Welcher Satz meine ich? Fragt ihr euch vielleicht. Es ist dieser. Es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wir überlesen das, ohne wirklich zu verstehen. Kenneth Bailey erklärt diese nachöstliche Kultur und wie diese Worte dort aufgenommen werden. Alle im Nahen Osten, die diese Geschichte hören, wussten sofort, was diesem heimkehrenden Sohn erwartet, wenn er nach Hause kommt, nachdem er seinen ganzen Besitz unter den Heiden verloren hatte. Und ich zitiere jetzt mal eine längere Passage aus seinem Buch. Es lief ganz anders, als der Sohn es sich vorgestellt hatte. Was geschah, war in jeder Hinsicht völlig unkonventionell. Zu Beginn der Geschichte hatte der junge Mann sich blamiert, als er sein Erbe verlangt hatte. Und er hatte sich noch mehr entwürdigt, als er es auch noch verkaufte. Als der Verlorene ins Dorf zurückkehrt, erwartet er, dass sein Vater distanziert im Haus bleibt, während er sich seinen Weg durch das Dorf bahnen muss. Gelinde gesagt, er erwartet, dass die Menschen auf der Straße ihm einen Dämpfer erteilen werden. Sobald sie herausfinden, dass er das Geld bei den Heiden verloren hat, werden sie die Ketzaza-Zeremonie durchführen. Der Sohn muss dann eine Zeit lang draußen vor dem Tor des Familienanwesens am Pranger sitzen, ehe er überhaupt zum Vater vorgelassen wird. Endlich wird man ihm rufen. Vom Dorf bereits zurückgewiesen, wird jetzt auch der Vater sehr zornig sein, und der Sohn muss sich nun für alles entschuldigen, und dann inbrünstig um eine Gelegenheit bitten, im Nachbardorf einen Beruf zu erlernen, um das Geld wieder zurückzuzahlen. Aber all das geschieht nicht. In einem Dorf denkt oder handelt normalerweise niemand als eine unabhängige Einzelperson, sondern nur als integrierter Teil einer eng verknüpften Dorfgemeinschaft. Das Zusammengehörigkeitsbewusstsein eines Einzelnen mit der Gemeinschaft ist unerschütterlich. Der Vater verhält sich hier jedoch absolut gegensätzlich jeglicher kulturellen Norm. Als er die Straße entlang läuft, um seinen Sohn mit sich zu versöhnen, bricht er alle Regeln einer patriarchalischen, orientalischen Gesellschaft. Er läuft. Das macht man nicht. Beli erklärt, dass das Wort, das wir als läuft übersetzt bekommen haben, im griechischen Wortlaut zutreffender zu übersetzen wäre wie folgt: Er rannte, so schnell er konnte. Es handelt sich nicht um ein langsames Schlurfen oder ein zügiges Gehen. Nein, er rennt. Im Nahen Osten jedoch würde ein Mann in seinem Alter und in seiner Position immer sehr langsam und würdevoll schreiten. Wir können davon ausgehen, dass er in den 40 Jahren davor nirgends und niemals auch nur für irgendeinen Zweck rannte. Kein Dorfbewohner, der älter als 25 Jahre alt ist, würde jemals rennen. Und jetzt rennt dieser Vater die Dorfstraße hinunter. Damit das geht, muss er sein Gewand wie ein Heranwachsender vorne in die Hand nehmen und anheben. Indem er das tut, werden seine Beine sichtbar, was als sehr demütigend betrachtet wird in dieser Kultur. All dies stellt für ihn eine peinliche Schande dar. Die Herumlungenden auf der Straße werden davon abgelenkt werden, den Verlorenen nun zu peinigen, und werden stattdessen hinter dem Vater herlaufen, voller Erstaunen, dass dieser geachtete Dorfälteste sich nicht schämt, sich öffentlich so zu blamieren. Es ist sein Mitleid, das den Vater dazu motiviert, seinem Sohn entgegenzurennen. Er weiß, was seinen Sohn im Dorf erwartet, und so nimmt er die Schande und Demütigung auf sich, die eigentlich seinem verlorenen Sohn treffen soll. Hier wird uns im Vater bildlich dargestellt, was es bedeutet, dass Jesus die Menschwerdung Gottes ist. In der Menschwerdung Gottes läuft Gott als liebender Vater auf uns zu und versöhnt sich mit uns. So ist Versöhnung, sagt Jesus. Als der Vater die Straße hinunterrennt, läuft das halbe Dorf ihm hinterher. Das Gespräch am Rande des Dorfes wird von Zuschauern mitverfolgt, die im Kreis um Vater und Sohn herumstehen und zuhören. Auch die Diener sind eindeutig Teil dieser Gruppe, denn der Vater wendet sich gleich dort auf der Straße seinen Dienern zu. Jedes Wort, das gesprochen wird, wird auch bald in jedem Haus des Dorfes weitererzählt werden. Die Handlungsweise des Vaters stellt einen dramatischen Versöhnungsversuch dar, mit dem Ziel, den Jungen mit seiner Familie und die Dorfgemeinschaft auszusöhnen. Nach dieser Szene darf ihm im Dorf niemand mehr ablehnen oder verachten. Der heimkehrende Sohn wollte, Ende jetzt des längeren Zitates, der heimkehrende Sohn wollte eigentlich sich die Genehmigung bei seinem Vater holen, dass er ein Tagelöhner bei ihm werden könnte. Davon will der Vater aber gar nichts wissen. Er scheint sogar die Worte seines Sohnes zu überhören. Für den Vater ist klar, dass der heimkehrende Sohn weder als Sklave noch als Knecht bei ihm wohnen kann. Es gibt keine Vorleistung, die der Sohn gegenüber dem Vater einbringen muss, auch keine Leistung, die er bringen kann. Die geplante Entschuldigungsrede will der Vater gar nicht hören. Der Vater will sich nur mit seinem Sohn versöhnen. Das beste Gewand, der Ring, die Schuhe, das gemästete Kalb unterstreichen alle, dass der Sohn nur als geliebter Sohn zurück in seines Vaters Haus kehren kann. So ist Gott. So ist Gott, der uns so liebt. Dieses Gleichnis will uns erahnen lassen, wie sehr Gott uns liebt. Ob wir das überhaupt in seiner ganzen Tragweite wirklich erfassen können? Begreifst du, was es heißt, so bedingungslos geliebt zu werden? Und wenn es dich erfasst, spürst du dann auch die Auferstehungskraft, die diese Liebe in dir weckt und dich aufrichtet zu einer neuen Kreatur? Denn Jesus ist sich sicher, nur Gottes bedingungsloser Liebe ist uns sicher. Möge diese Wahrheit uns in die Zukunft tragen. Möge die Liebe Gottes in dir und in mir leben. Liebt das Leben und lebt die Liebe. Amen.